Feinschmeckertouren, Folge 291.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, ciao, hallo, buenos dias und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sitzen hier in Zamora, mitten in der Altstadt, im Parador, in einem wunderschönen Saal dieses Hauses mit mittelalterlich anmutendem Ambiente, mit Kronleuchtern. Und wir sitzen hier vor allem mit Christoph Strieder. Und Christoph ist der Stadtrat, der Ratsherr, das Magistratsmitglied für Tourismus und entsprechende Entwicklung hier der Stadt Zamora. Wir reden mit Christoph heute darüber, welche Sehenswürdigkeiten, welche Tipps er dir mitgeben kann für einen Besuch in dieser wunderschönen Stadt. Hallo Christoph.
Ja, wie geht's? Schön, dass ihr da seid.
Ja, das ist sehr schön und es ist vor allem wunderschön, dass es klappt, dass wir hier zusammensitzen können. Und naja, Christoph, natürlich ist eines klar, die erste Frage. Wie kommt ein Deutscher hierher und hat diese ehrenvolle Aufgabe?
Ja gut, das ist eigentlich eine ganz kurze Geschichte. Die Liebe hat mich hierher verschlagen oder ich bin ganz zufrieden über diesen Weg. Amor vincit omnia. Und dann habe ich Stadtteilarbeit gemacht und in diesem Zusammenhang hat dann der damalige Bürgermeisterkandidat einer doch ziemlich linken Partei mich gefragt, ob ich in seine Liste eintreten möchte. Ich habe das natürlich gemacht. Und dann ist das Unglaubliche passiert, dass 2015 dieser Bürgermeister eben wirklich wir eine Koalition machen konnten mit den Sozialisten. Der Bürgermeister von Izquierda Unida war Bürgermeister. Und 2019 hat dann diese kleine Partei Izquierda Unida, vergleichbar in Deutschland mit der Linken, hier die absolut mit absoluter Mehrheit die Wahlen gewonnen. Sie müssen nicht denken, dass jetzt hier eigentlich das Zamora durchwegs kommunistisch ist. Ganz im Gegenteil. Dieser Bürgermeisterkandidat ist einfach eine bekannte, zuverlässige Person, die den Charakter des Zamoraners eigentlich ganz gut repräsentiert. Die Leute haben Vertrauen in ihn. Insofern war er ein guter Kandidat und so hat man die Wahlen gewonnen und wir machen seitdem eigentlich ganz schöne Politik.
Jetzt interessiert mich aber doch gleich mal, was ist denn der Charakter des Zamoraner?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Charakter des Zamoraner ist eigentlich eine eher, es ist eine konservative Welt, in der wir uns hier bewegen. Deswegen ist natürlich die Überraschung besonders groß, dass die Partei hier regiert. Es ist traditionell natürlich, es ist sehr rural, nicht? Es ist sehr ländlich. Das ist eine ganz wichtige Stadt, ja im Mittelalter, liegt am Duero, dem großen Duero-Fluss, der ja die Grenze zu dem arabischen Teil von Spanien war und ist eine wichtige Grenzstadt. Und so in dem 11., 12. Jahrhundert ist es ein bedeutender Markt. Man könnte sagen, sind drei wichtige Abteilungen. Es gibt eben Tierra del Vino, das ist dort, wo der Wein angebaut wird, dann Tierra del Campo, wo der Weizen angebaut wird und dann Richtung Portugal, Richtung Westen, das ist so eine gemischte Landschaft mit Bäumen, Wiesen, dort ist sowieso besonders Viehzucht und insofern ist eben diese Stadt, war ein wichtiger Markt und es ist dann erst im 20. Jahrhundert wieder, hat so den Kopf etwas aus einer Vergessenheit gehoben, dadurch, dass hier an diesem Fluss Duero eben die Energiegewinnung, elektrische Energie, also Elektrizitätsenergiegewinnung bedeutend war und gleichzeitig man hier eben eine große Mehlproduktion hatte. Also es gibt viele Mehlfabriken. Aus dieser Kombination Elektrizität, Mehl, Mühlen entstand Reichtum. Und so gibt es hier neben diesem ganzen mittelalterlichen Architektur, also Zamora, sagt man, das ist die bedeutendste Konzentration von den Bauten der Romanik. Aber es gibt dann eben im 20. Jahrhundert eine große Anzahl modernistischer, also Jugendstilgebäude, Jugendstilhäusern, die eben die Reichen, die damals zu Geld gekommen sind, sich katalanische Architekten kommen ließen, um dann Häuser zu bauen. Und die örtlichen Architekten haben dann auch gelernt. Und so gibt es hier eigentlich eine, neben der Romanik eine reiche Kultur der Jugendstilgebäude.
Das hat mich total fasziniert, als wir gestern Abend hier zum ersten Mal so ein bisschen in die Innenstadt gelaufen sind und zu gucken, also diese wirklich tollen Fassaden, die sehr unterschiedlich sind, die einen ein bisschen ans Baskenland erinnern oder an Malta erinnern, mit diesen kurzen Erkern, die ein bisschen da rausgebaut sind. Und da waren wir auf dem Plaza Mayor. Und da ist eine große Kirche und da bin ich fast ein bisschen erschrocken. Da steht nämlich ein Denkmal davor. Da habe ich natürlich sofort fotografieren müssen, weil es mich fasziniert hat. Aber ich finde es tatsächlich auch ein bisschen spooky, weil diese zwei dargestellten Menschen so Kappen aufhaben, die mich eher an den Ku Klux Klan erinnert haben. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist diese bedeutende Tradition der Karwochenprozessionen, der Karwochenfeiern in Spanien. Und man kann eigentlich sagen, es gibt zwei bedeutende Karwochen in Spanien. Das ist die Karwoche in Sevilla. Das ist eine Karwoche, die barock ist, die ist explosiv, die ist laut, die ist voll von Gesängen. Und es gibt eigentlich diese ganz andere Karwochenfeierlichkeiten, Umzüge, Prozessionen, das ist Zamora. Das ist eine viel introvertiertere, ernste, man könnte irgendwie so symbolisch sprechen, vielleicht von einer protestantischeren Karwoche sprechend. Das ist ernst. Aber es gibt natürlich gleichzeitig eine unglaubliche Bewegung des Volkes. Es ist eigentlich auf der einen Seite eine kirchliche Angelegenheit, auf der anderen Seite ist es eine soziale Angelegenheit der Gesellschaft. Viele Leute aus dieser Stadt gehören in den Bruderschaften an und es gibt Prozessionen, die werden unterbrochen, damit man dann eine Art Picknick vor der Kathedrale macht, was der Erzbischof nicht so gerne sieht, aber die Prozession wird unterbrochen, dann wird geschmaust, wird gegessen und gefeiert und dann geht die Prozession weiter. Also ich kann nur sagen, es gibt Vielseitiges dort bei diesen Prozessionen und es ist immer ein großes Ereignis und es ist wunderbar, die Stadt in diesem Moment zu sehen.
Ja, dieses Zusammenfeiern und Zusammenessen, das interessiert uns auch noch, weil das unterscheidet sich ja, was wir so kennengelernt haben, deutlich von der Art, essen zu gehen in Spanien oder eben auch in dieser Provinz, von dem, was wir so aus Deutschland kennen.
Ja, genau. Das muss man vielleicht zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass der private Raum und der öffentliche Raum anders verteilt sind in Spanien. Der private Raum ist wirklich ein Familienraum. Selten findet statt, dass man zum Beispiel Freunde in diesen privaten Raum einlädt, sondern man trifft sich immer in der Bar oder man trifft sich im Restaurant. Und diese Orte, ich würde sagen, es sind oftmals therapeutische Orte, in denen Konflikte organisiert werden. Also ich selbst hatte ein großes Problem. Das war auf der einen Seite von die deutsche Botschaft in Madrid und auf der anderen Seite eine wichtige spanische Institution. Wir hatten ein Kulturprojekt und dann gab es gewisse Konflikte über das, wer was bezahlt und da entstanden Missverständnisse. Was hat damals der Botschafter, der eben viel in Spanien gelernt hat, gemacht? Er hat einfach ein Essen für alle zu einem Essen eingeladen und dort bei diesem Essen wurden die Konflikte dann gelöst. Und das ist eigentlich was ganz Typisches, ja. Also man geht mit den Leuten zum Essen und spricht und vieles wird dort entschieden. Aber auch der Nachbar oder die Großmutter, alle verbringen eine gewisse Zeit des Tages oder dann am Wochenende besonders, am Freitag, Samstag, in den Bars, dort trifft man die Leute, dort spricht man über alles, dann gibt es ein wunderbares Ritual, wer bezahlt, nicht? Man sagt immer, ich bezahle, nein, der andere sagt, ich bezahle, du bezahlst, dann so wird es dann ganz hin und dann zum Schluss sagt man, ich bezahle jetzt und dann geht man wieder in die nächste Bar, bezahlt der andere und dann wieder in die dritte, bezahlt der dritte, nicht? Das sind Rituale, die sehr viel mit der mediterranen Kultur zusammenhängen, aber die ganz in Spanien ganz außerordentlich ausgeprägt sind. Das Essen ist fundamental. Und wenn man sich mit einer Person um 1 Uhr mittags verabredet, um eine Reise anzufangen, einen Transport oder eine Reise anzufangen, die erste Frage ist, essen wir vorher oder essen wir auf dem Weg?
Das finde ich super sympathisch. Also das ist auch tatsächlich mein und unser Eindruck, dass der Kulinarik hier sehr ausgiebig gefrönt wird und das sehr zelebriert und genossen wird. Ich meine, gut, die Produkte eignen sich natürlich auch hervorragend. Ich habe so ein bisschen den Eindruck mitgenommen vorhin aus deiner Antwort, dass hier gerade auch die Region so ein bisschen die Kornkammer, die Weinkammer oder eine der Weinkammern, in Spanien gibt es ja viele Weingebiete und vor allem auch diese Käsekammer zu sein scheint. Aber bevor wir vielleicht da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Tatsächlich, Tina, warst du wieder einen Ticken zu schnell, weil ich wollte eigentlich wissen, was es mit den beiden Figuren auf sich hat vor der Kirche.
Ganz richtig. Ganz richtig, aber die Geschwindigkeit ist ja auch wunderbar. Aber wir bremsen und das ist ja dann in der spanischen Konversation oftmals schwierig, auch für mich als Deutscher war das schwierig, ich habe einen deutschen Pass noch, dass man redet in Spanien, unterhält sich nicht und dann sagt man, hakt man nochmal irgendwas über irgendein Thema nach und dann sagen die, du Christo, wir sind ja schon beim dritten Thema, wir sind schon längst über dieses Thema hinaus, aber wir machen das jetzt so, wie es mir nachhaken für die Karwoche. Ja, das sind zwei ganz besondere Figuren der Karwoche. Und zwar diese Figuren, die ziehen durch die Straßen so ab 4 Uhr morgens, um die Angehörigen der Bruderschaften aufzuwecken, dass sie sich fertig machen, um sich für die Prozessionen vorzubereiten. Ja. Und sie haben so eine kleine, ein kleines Musikinstrument, das ist so, ich möchte, das ist keine Trompete, aber so etwas, ein Blasinstrument, ein ganz einfaches Blasinstrument, das aus der Schäfertradition kommt und mit denen ziehen sie durch die Straßen und haben so eine ganz monotone, ganz wunderbare monotone Melodie, die sie dann spielen. Und so wecken sie dann eigentlich alle auf und die von der Leute von der Bruderschaft, die dann die einzelnen Prozessionen ausrichten, die wissen, sie müssen aufstehen, um dann dort irgendwie sich in der Bruderschaft einzustellen und alles vorzubereiten.
Also das finde ich super sympathisch, auch die Sache mit dem Genießen vor der Kirche. Gerade diese Tradition, die du jetzt ja nochmal beschrieben hast, ist, finde ich, sehr angenehm. Und insgesamt sowieso auch das andere, dass hier einfach auch Konflikte beim Essen gelöst werden, das finde ich hervorragend. Mein Konstantin Wecker hat das großartige Zitat geprägt, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Und man sollte vielleicht den einen oder anderen Menschen, der in diesen Zeiten verbrecherische Angriffskriege veranstaltet, mal hier zum Beispiel in die Region, in eine Bodega oder in ein gutes Restaurant setzen. Das würde vielleicht therapeutischen Sinn machen.
Gut, dein Vorschlag ist wunderbar und wir könnten das so sofort anwenden. Es findet ja der NATO-Gipfel statt in Madrid, jetzt in 3 Tagen. So könnten wir ja eigentlich alle die Beteiligten, ich würde vielleicht doch auch noch sagen, dass man den Putin noch dazu nehmen könnte, damit wir hier zusammen in Zamora essen und vielleicht auf eine elegantere Art und Weise, auf eine bessere Art und Weise diesen furchtbaren Konflikt lösen, in dem wir uns befinden. Ganz in dem Stil, wie man früher dann sagte in den 60er Jahren, make love, not war.
Ja, und zum Essen gehen, da brauchst du natürlich auch die richtigen Zutaten. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen mit dem Finger auf der Landkarte hier oder auf der Stadtkarte gestöbert und sind darauf aufmerksam geworden, dass es auch hier in Zamora eine Markthalle gibt. Ist es etwas Besonderes, diese Markthalle hier? Wir haben ja schon viele Markthallen besucht, auch auf unserer Tour durchs Baskenland, in Bilbao zum Beispiel. Und wenn ja, welche Spezialität gibt es hier in Zamora, vielleicht sogar in der Markthalle zu kaufen?
Ja, sehr schön. Das Thema der Markthalle ist ein Thema, das begleitet mich genau seit 2015. Das ist einer der Gründe, warum ich mich überhaupt auf dieses Abenteuer eingelassen habe, in diesen Stadtrat einzutreten. Die Markthallen in den spanischen Städten haben eine ungeheuer wichtige Funktion gehabt. Das war eine städtische Einrichtung und die Städte, die waren eben dafür verantwortlich, dass der Bevölkerung eine korrekte hygienische Möglichkeit geboten wird, Lebensmittel zu erwerben und einzukaufen. Das ist gewissermaßen die Geschichte, eigentlich könnte man sagen, der seit der Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert bis in die 60er, 70er Jahre. Dann verändert sich natürlich die Situation. Es gibt Supermärkte, es gibt Einkaufszentren etc. Und man ist jetzt unsicher, was soll man mit diesen Markthallen machen. Ja? Hier in Zamora haben wir das Glück, dass wir eine wunderbare Architektur haben. Diese Markthalle, das ist ein Gebäude von 1910. Es hat sehr viel von der Eisenarchitektur von Eifel und es ist ein großartiger lokaler Architekt, Viloria, der dieses Gebäude gebaut hat, eine große Tonnengewölbe und zwar mit ganz großen, an den Fassaden mit großen Glasfenstern. Das ist eine großartige Architektur. Das Problem ist, dass diese örtlichen Markthallen in den letzten 20 Jahren, in 25 Jahren im Grunde genommen eine Funktionskrise erlitten haben, dass die Städte oft unsicher waren, was machen wir. Wir sind 2015 angetreten und speziell war das für mich, für meine Aufgabe, die Markthalle als städtische Verwaltung beizubehalten, ist die Markthalle nicht zu privatisieren, sondern die Stadt ist dafür verantwortlich und wir haben jetzt ein großes Projekt, diese Markthalle zu renovieren, auch diejenigen, die in der Markthalle arbeiten, verkaufen, dann müssen selbst sich erneuern, nicht? Das ist natürlich der ganze Markt und das ganze Distribution und das Einkaufen hat sich verändert. Sie müssen dazulernen. Wir fangen damit an im nächsten Frühjahr. Da geht der Bau los. Im Herbst werden wir dann einen temporalen Markt eröffnen. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, diese Funktion der Markthallen. Wir verkaufen dort in erster Linie frische Waren, das heißt Fleisch, Gemüse, Backwaren, natürlich sowas wie Oliven und diese ganzen Essiggurken, diese ganzen Dinge. Es wird wild verkauft. Es wird natürlich die ganzen Produkte, Wurstwaren vom Schwein, Chorizo, Salchichon verkauft. Es ist für mich eine ganz wichtige Angelegenheit, weil wir nicht genau wissen, wie eigentlich die Zukunft der Ernährung der Städte gewährleistet werden kann, wenn wir Transportkrisen haben durch die Energiekrisen und diese ganze Frage des lokalen Marktes oder der lokalen Produktion in unserer Region, der wird auf jeden Fall verstärkt und dann ist die Markthalle der Ort, wo diese ganzen Produkte, die aus der nahen Umgebung kommen, also Kilometer null, wenig Transport, die sollen dann in dieser Markthalle ihr Zentrum des Vertriebs finden.
Das finde ich hochspannend, wirklich klasse, danke für diese Erläuterung. Und das spricht ja dafür, dass das, was früher schon richtig war, was die Menschen gemacht haben, die Funktion dieser Markthallen, dass die auch in Zukunft wieder die richtige sein wird. Jetzt vielleicht ein bisschen oder momentan zum Teil noch so ein bisschen ein Nischendasein hat, vielleicht in manchen Bereichen, aber dass es wirklich eine zentrale Funktion haben wird, das finde ich hochspannend. Und ja, auf dem Weg schon mal viel Erfolg, dass dieses tolle Projekt weiter prosperiert und ich bin wirklich sehr gespannt. Wir müssen morgen, Tina, oder wenn wir es heute noch schaffen, na, heute hatte sie wahrscheinlich zu schon, dann müssen wir unbedingt morgen in diese Markthalle rein.
Jetzt wissen wir ja aus der Region, dass es da wirklich viele Spezialitäten in den einzelnen Städten gibt. Wir haben gelesen, dass beispielsweise das Cochinillo ja zu Segovia gehört. Und jetzt frage ich mich, was gehört denn zu Zamora?
Ja, was zu Zamora gehört, das ist ganz eindeutig. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das Lamm. Das wird auf verschiedene Art und Weisen zubereitet. Eigentlich die traditionelle Art ist, dass in einem Keramikofen, der hier in der Nähe hergestellt wird, gebraten wird, ja. Man kann es auch, so war das früher, der Bäcker um die Ecke, der natürlich damals seinen Holzofen hatte, um dann das Brot zu backen, und dann brachtest du diesen vorbereiteten Braten, dieses vorbereitete Lamm, und dann hat er das dann auch mit dem Brot gewissermaßen in diesem wunderbaren Ofen gebacken, und hast ihm dann ein paar Euros bezahlt, und so hattest du eigentlich deinen Braten schon. Das waren so Geschichten. Jetzt mittlerweile ist es verboten, diese Holzöfen in den Zentren der Stadt zu haben, was ja auch unglaublich ist. Aber gut, das Lamm ist ungeheuer wichtig in unserer Ökonomie, nicht? Zamora, die Provinz von Zamora, das ist ja eine Provinz, die die meiste Schafsmilch produziert. Und so gibt es eigentlich auf der einen Seite diese Linie, also das Schaf als Fleischproduzent oder das als Fleisch. Es gibt hier Schlachthöfe, die auch Halal schlachten, also das wird exportiert dann in die arabischen Länder, und auch Koscher, das wird nach Israel und nach Amerika exportiert. Um dieses ganze Thema herum Schaf, und dann müssen wir auch nicht die Ziege vergessen, weil sie hat auch mit einem wesentlich geringeren Abteil, gibt es natürlich eine wunderbare, großartige Käseproduktion mit ganz kleinen Käsefabriken oder Manufakturen, die in der Stadt sind, die auf dem Land sind, in der Provinz sind. Und ich kann auch da nur raten, eine kleine Tour machen. Man kann dort immer in diese kleinen Dörfer gehen und dann kann man diesen Käse kaufen, diesen Käse finden und mit dem Produzenten sprechen.
Das klingt unglaublich spannend und aufregend, und deshalb werden wir da nachher nochmal ein Extragespräch mit dir führen rund um Zamora, also die Region Zamora. Und für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, hör einfach auch in die andere Folge rein, wenn es darum geht, was du hier in der Region Zamora dann nachher alles entdecken kannst. Jetzt sind wir aber heute mal auf Entdeckertour in der Stadt. Wir haben uns ja den Stadtplan besorgt, wir haben uns das auch schon mal alles angeguckt und wir haben auch gelesen, auf, ich glaube, einem Blog war das sogar, dass man am besten die Stadtführung beginnt im Südwesten, nämlich da, wo die Burg ist. Stimmt denn das, Christoph? Und wenn ja, was sieht man da?
Tja, ich erzähle so viel, aber gut. Wir sind dabei, das ist ja ganz wichtig, wie steigt man in eine Stadt ein, ja? Da kann man irgendwie aus der Umgebung in irgendeiner Tiefgarage landen und dann geht man erstmal durch Vorstädte und dann, wenn man dann zum eigentlichen Kern ist, man müde und hat eigentlich gar keine große Lust mehr. Das Wunderbare von Zamora ist, es gibt den Fluss und es gibt die Stadt, nicht? Und der Fluss begrenzt südlich die Stadt. Die Altstadt liegt auf einem Felsenplateau. Das ist natürlich von Anfang an eine defensive Situation, die dort jahrhundertelang existiert hat. Und eigentlich diese Stadtbesichtigung von der anderen Flussseite aus beginnen. Dort werden wir auch kleine Infrastrukturen einrichten, jetzt in den folgenden Jahren, damit die Touristen ihre Autos parken können und Einführungen bekommen zur Stadt. Und dann gibt es eine alte mittelalterliche Brücke. Man hat diesen wunderbaren Anblick der Stadt, nicht, mit der Kathedrale, mit den verschiedenen Kirchen, der Felssockel, der Fluss, die Mühlen, nicht, das sind so, also was ein Vordergrund, Hintergrund, und das sieht man alles, wenn man über diese romanische aus der mittelalterlichen Zeit Brücke dann in die Stadt eintritt, und dann ist man im Grunde genommen im Zentrum der Altstadt. Man ist Plaza Viriato, das ist dieser große Freiheitskämpfer, der gegen die Römer verschiedene Schlachten gewonnen hat, auch in Lusitania, also in Portugal, ja, ganz berühmt ist. Auf diesen Platz kommt man an, damit wir werden dort auch einen kleinen Aufzug einbauen, damit dieser Felssprung leichter zu überwinden ist. Und da ist man in einem alten, mittelalterlichen Kern, von dem man eigentlich sagen kann, es gibt nicht viele in dem Sinn, dass Zamora wirklich eine romanische Stadt ist. Das heißt, sie hat keine Vorläufer, war keine römische Stadt und auch keine arabische Stadt und ist auch nicht eine Stadt der Renaissance oder eine Barockstadt gewesen, sondern sie hat sich eben entwickelt in diesem 11., 10., 11., 12. Jahrhundert. Und danach hat sich die Grenze verschoben nach Süden, nach Salamanca, und die Stadt ist in die Bedeutungslosigkeit zurückgefallen bis zum 20. Jahrhundert. Und so hat sich hier eigentlich vieles erhalten von der Stadtstruktur, was eben wirklich eine mittelalterliche Stadt ausmacht. Ja. Und das ist, würde ich mal sagen, so das Spezifische. Und dann gibt es eine großartige Kathedrale, die 1156 wurde der Bau begonnen, und der ganz große, bedeutende Errungenschaften aus der europäischen Architektur der Zeit übernommen hat. Das ist eigentlich wirklich sehenswert. Und diese Kathedrale, es ist eine Kathedrale, die am Ende eben der Romanik schon leicht Übergang zur Gotik, und sie hat dort eine wunderbare Lage auf diesem Felssockel. Daneben ist dann eben die weltliche Macht, da ist das Castillo, die Burg, also der Palast, nicht? Und das Ganze bildet dann, ist dann umgeben von einer Mauer, die verschiedene Erweiterungen stattgefunden hat. Und dann gibt es eine große Menge, 22 kleiner romanischer Kirchen, von denen sie nicht alle besuchen müssen, wenn sie nicht wollen, sondern 3 oder 4. Das ist sehr gut. Und ich würde immer sagen, das Interessante dieser Stadt ist eigentlich, dass sie von der Kathedrale 300 Meter entfernt den Fluss haben. Und der Fluss bietet eigentlich einen unglaublichen Reichtum an Aktivitäten, an Möglichkeiten. Wir haben Vögelbeobachtungen. Es gibt hier einen ungeheuren Reichtum an ornithologischen Möglichkeiten, Vögel zu beobachten. Wir haben dort auf diesem Fluss verschiedene Wassermühlen, die wir in den letzten Jahren auch restauriert haben, die in dem kleinen Stadtviertel Olivares, da gibt es dann eine Fähre, die mit einem Seil funktioniert. Das sind so Plattformen, die über den Fluss dann eben mittels dieses Seiles, da gibt es einen Fährmann, der zieht die Leute dann über den Seil. Es gab früher ungefähr 150 dieser Fähren, weil es keine Brücken gab. Die ganze Provinz von Zamora gab es solche Fähren. Wir haben das wieder eingerichtet, weil es uns eben eigentlich sehr gut gefallen hat. Und dann kann man über diesen Fluss fahren von Olivares, und auf der anderen Seite gibt es einen kleinen Strand. Ja, wer eben nicht in den Süden fährt, der fährt zum Strand. Der heißt auch Benidorm, dieser Strand. Ja, das war so, dass damals der Bischof aus dem Bischofspalast eben diesen Strand beobachten konnte und sich dort die Touristen und auch die Bewohnerinnen von Zamora im Bikini tummelten, und er sagte dann, das ist ja wie Benidorm in den 60er Jahren, und so hat diesen Namen Benidorm eben dieser kleine Strand bekommen. Und daneben gibt es eine Jausestation, wo man wunderbar essen, kleine Häppchen, und die ganze Tapa-Kultur, das ist ja noch ein eigenes Thema überhaupt, über das wir noch nicht gesprochen haben, und Zamora ist eine großartige Stadt für die Tapas.
Bevor wir da aber noch zur Kulinarik kommen, interessiert mich jetzt noch, gibt es denn eigentlich in dieser Stadt die Möglichkeit, auf irgendeinen Turm hochzusteigen, um vielleicht so einen schönen Blick von oben mal über die Stadt zu genießen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Das gibt es. Und zwar in der Burg gibt es einen Turm. Der ist jetzt nicht besonders hoch, aber man hat einen sehr schönen Ausblick auf das Dach der Kathedrale, auf das bedeutendste Element der Kathedrale. Das ist die Kuppel, diese Schuppenkuppel, die immer irgendwie die Wissenschaftler anzieht, um sie dann doch zu sagen, dass es vielleicht eine byzantinische Kuppel ist. Es ist ein interessantes kunsthistorisches Thema, und dann muss ich Sie leider vertrösten, aber wir haben in unserem nächsten Plan, der für touristische Entwicklung eingeplant, einen Aufzug, dass man auf den Kirchturm von der Kathedrale mit dem Aufzug hinauffahren kann, und von dort wird man einen wunderbaren Ausblick haben.
Das klingt spannend, um wieder herzukommen, jedenfalls für uns, weil wir waren ja jetzt schon mal da. Also ich finde das ja wirklich spannend. Hier wird ja wirklich was getan, es wird was entwickelt, und ich finde immer schön, wenn man sieht, doch, Politik kann was bewegen, und das finde ich gut. Ja, jetzt die spannende Frage natürlich, die Tapas-Kultur. Wo kann man die gut genießen? Was sind die Spezialitäten? Was steckt dahinter?
Ja, Tapa ist ein Thema, ein ganz spezifisches Thema in Spanien. Im Grunde genommen, die Tapa-Kultur hängt ja damit zusammen, dass man Alkohol zu sich nimmt und dass man sich natürlich aber nicht betrinken will. Und insofern wird ein kluges Gleichgewicht geschaffen zwischen dem Konsum von Wein oder Bier oder was auch immer und gleichzeitig, dass man eben was zu sich nimmt. Ja. Und so entstand eigentlich diese Tapa, dass derjenige, der Wirt, von dem man einen Wein bestellt, der stellte dann so irgendetwas Kleines daneben, ja, was man zu sich nimmt. Also das ist ein kleines Tellerchen, und dann kann man dort ganz eigenartige Sachen finden, wie Hahnenkämme, wie natürlich Hühnerherzen, ein kleines Teil einer Rinderzunge, oder also es gibt alle Möglichkeiten, ja. Die von der Tapa-Kultur kann man gleich mal anfangen, das Essen in Spanien und auch der Restaurantbesuch und diese ganze Tapa-Geschichte, es hat alles was ganz Populäres, ja. Also das ist nicht, die Restaurantkultur in Spanien ist nicht von einer High-Culture-Gastronomie, Gourmet-Gastronomie geprägt, sondern eigentlich von einem etwas ganz populären Speisen, ganz normalen Speisen, Gerichten. Und das findet man alles, das spiegelt sich alles in der Tapa-Kultur wieder. Das ist eine unendliche Vielzahl. Es gibt nur noch diese wunderbaren Tapas-Restaurants, Tapas-Bars, es sind nicht Restaurants, sondern so ein Bars, die dann 2 Meter so ein Tresen, Glastresen haben, und dort gibt es irgendwie 25 verschiedene Tapas. Ja. Und das ist großartig. Für den Touristen ist es manchmal schwierig, weil er gar nicht genau weiß, was ist es eigentlich, nicht? Ich bin selbst mal in so eine Tapa-Bar gegangen, als ich auch noch nicht genau verstand, was das alles ist, und habe da sowas bestellt, was weiß aussah. Ich dachte, es sei ein Fisch, und dann habe ich das probiert und dann hat es so eine ganz eigenartige Substanz, Konsistenz gehabt, und dann ist mir klar geworden, dass es ein Stierhoden war. Und insofern muss man sich natürlich auf Abenteuer einlassen. Aber es ist großartig, weil man hat, das hat diese Mobilität, man geht in diese Tapas-Bar und dann isst man dort etwas und dann geht man wieder in die nächste Tapas-Bar. Es hat was unglaublich Flexibles, und da kann man hier in Zamora, da gibt es Tapas von allem, nicht? Weil in Spanien ist es immer so, das sind ja diese Kulturen, die oftmals viel Hungererfahrungen hatten, und da wurde eben alles, da wurde nichts weggelassen, wurde nichts weggenommen und auch nichts in Tierfutter verarbeitet, sondern hat aus allem hat man irgendwie ein Gericht gemacht, ja? Und das spiegelt sich, das sehen wir alles bei den Tapas. Das ist, wir haben Calle de los Herreros, das ist in der Plaza Mayor, das ist eine ganze Straße, dort gibt es lauter kleine Orte mit Tapas, oder dort Santa Clara, Calle Santa Clara, in den Seitenstraßen von der Calle Santa Clara, da gibt es andere Orte, wunderbar, da gibt es dann diese kleinen Fleischspießchen, der immer dann ausruft, 3 con y 3 sin y 3 con, also eso quiere decir picantes y o no picantes, nicht? Das ist sozusagen dieses Ausrufen, das ist unglaublich bekannt, das ist vielleicht bekannter in Spanien als die Kathedrale, ja, und die Leute gehen dann in diese Bar und bestellen das, diese kleinen Fleischspießchen, und dann ruft er wieder in die Küche rein, 3 sin y 3 con und so weiter und so fort, und das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte.
Ja, das klingt wirklich unheimlich lecker, ich krieg langsam Hunger. Also ich finde vor allem auch so diesen Hintergrund unheimlich spannend. Also das, was irgendwann mal in dieser High Cuisine wieder eingeführt worden ist mit viel Hype, from nose to tail, das ist hier völlig normal und schon immer an der Tagesordnung.
Genau, ja, das ist, die Restaurants, die jetzt diese großen, Spanien hat ja schon eigentlich eine unglaubliche kulinarische Revolution erlebt in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, nicht? Also das Essen und das, man könnte Hochkulturessen, High-Culture-Essen, das ist ungeheuer wichtig geworden. Und es gibt ja in San Sebastian oder im Baskenland, da gibt es großartige Universitätszweige, oder gibt es Schulen, nicht, für die Köche. Mein Sohn ist auch Koch. Er war nicht auf dieser großen, bedeutenden Schule, aber es ist in Spanien extrem wichtig geworden. Aber es ist immer, das ist wirklich sehr interessant, es ist immer die Basis, ist eigentlich dieses populäre Element. Also wenn du hier in Zamora in ein gutes Restaurant gehst, in ein wichtiges Restaurant, da wirst du dann Arroz a la Zamorana finden, aber das ist zamoranischer Reis. Das ist ein ganz einfaches Gericht, in dem man dann Reste von der kleinen Schweineschnauze, Öhrchen, Schweineöhrchen und lauter solche ganzen Dinge, die eigentlich Reste sind, ja, würdest du wiederfinden, aber dann eben in einer gewisser Weise intelligent weiterentwickelt, ja. Und das ist eigentlich das Wunderbare an dieser Kultur, nicht? Das ist das Fundament verschwindet nie, nicht? Sondern man entwickelt das weiter, man ist kreativ und entwickelt dann diese Sachen, die oftmals natürlich ganz einfach sind, entwickelt sie weiter, und da kommen wunderbare Dinge raus.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dir werden wir natürlich auch noch ein paar Empfehlungen von uns aus geben. Wir werden hier natürlich kulinarisch eintauchen in die Stadt. Wir haben schon tolle Tipps von Christoph auch bekommen und auch von anderen. Und wir werden natürlich diese Locations besuchen, die Gerichte probieren, Zamora kulinarisch entdecken und kulinarisch eintauchen, so wie wir es ja gerne überall machen, dass man eine Region auch über die Gerichte und die Aromen und die Kultur dahinter natürlich einfach erfährt. Das ist ein wunderbarer und leckerer Einstieg. Und da hör gerne in die nächsten Folgen auch rein. Christoph, erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle für die Tipps und die sehr interessanten Hintergründe hier zu dieser Stadt. Wir werden in die nächste Folge gehen, um ja zu berichten, was kannst du von hier aus alles in der Region entdecken? Vielleicht noch eine kurze Frage für diese Episode. Wenn ich als Tourist, als interessierter Mensch hier anlande, wo kann ich mich vielleicht vorab informieren, auch ein bisschen darüber hinaus? Und wo kann ich hier in der Stadt tatsächlich hingehen, wenn ich einen Stadtplan nach alter Väter Sitte haben möchte, ohne auf Google Maps zu schauen oder weitere Infos zu bekommen?
Ja, das ist eine wunderbare Frage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe bis jetzt immer auch das Papier verteidigt. Wir haben eigentlich ganz schön mehr Informationsmaterial in Fremdsprachen machen, aber wir haben eben viel auf Spanisch, auch teilweise auch ein paar Sachen auf Deutsch. Wir haben einen sehr schönen Stadtplan, auf dem dann auf der Hinterseite die kleine Stadtgeschichte erzählt wird, auch auf Deutsch. Wir haben eine so eine Touristeninformation, Oficina de Turismo, das ist diese Oficina de Turismo befindet sich in der Nähe von der Kathedrale Plaza Arias Gonzalo. Das können Sie überall erfahren oder einfach fragen, oder es gibt auch Hinweisschilder. Und dann haben wir eine natürlich eine Website, das ist turismo-zamora.com. Das ist für die Stadt, und ich mache dann auch immer gleich Werbung für die Provinz, weil das ja eigentlich zwar politisch zwei sehr unterschiedliche Verwaltungen sind, auch politisch ganz extrem unterschiedliche Verwaltungen sind, aber der Tourismus kennt keine Grenzen, ist mein Lema, und insofern arbeiten wir eigentlich wunderbar zusammen. Das ist das Patronato de Turismo, das ist einfach turismo-en-zamora.es. Und das ist die Website von der Provinz, auf der Sie auf jeden Fall einsteigen sollen, wenn Sie die Stadt besuchen, weil man besucht ja einfach die Stadt und dann auch die Provinz und die Umgebung.
Ja, herzlichen Dank für die ganz vielen Informationen, aber auch die Inspirationen über diese Stadt. Wir sagen einfach an dieser Stelle mal Dankeschön. Und vor allem wünschen wir viel, viel Erfolg bei all den Planungen, die du hier hast in der Stadt, dass das dann auch gut umgesetzt werden kann. Ja, und dir, lieber Hörer und liebe Hörerin, wünschen wir wie immer an dieser Stelle einfach eine unglaublich schöne Zeit, eine genussvolle Zeit, immer einen guten Wein im Glas und was Leckeres auf der Gabel. Ja, hör einfach rein in unsere nächste Folge, wenn es darum geht, die Region Zamora kulinarisch und kulturell zu entdecken. Adios, hasta luego und bis bald.
Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich freue mich, Sie in Zamora hier zu sehen. Zamora ist eigentlich immer noch ein Geheimtipp. Auf der einen Seite hat man Salamanca, 100 Kilometer, 80 Kilometer entfernt, auf der anderen Seite nach Norden León. Und die Leute reisen, der Punkt ist dann Salamanca, aber es geht nicht weiter. Oder nach León, also über den Jakobspilgerweg. Und man reist nicht nach Zamora. Und so können Sie unendlich viele Dinge entdecken. Es ist kein Overbooking, sondern es gibt hier individuelle Behandlungen, die Leute sind offen, die Leute haben Lust, mit denjenigen, die sie besuchen, zu sprechen, und es gibt eine wunderbare Natur, es gibt Kultur, es gibt gutes Essen. Das Ganze ist nicht überkandidelt, sondern sie finden hier einfach Ruhe und können wunderbare Sachen machen.
Ein super Schlusswort, vielen Dank. Ja, und dann ciao, ciao, adios, bis zur nächsten Folge.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.